Zunächst habe ich ein bisschen mit der Entscheidung gehadert, wie relevant das Thema im Rahmen einer Bibelstunde ist, weil ich sage mal, vor allem in jungen Jahren, wo viele Entscheidungen noch getroffen werden, wie wo soll ich hinziehen, was soll ich lernen, wen soll ich heiraten, wen soll ich nicht heiraten. Ich sage mal, das Leben steckt da voller vieler verschiedenen Fragen, die dann eben auch hochkommen, relevant sind, vor allem in Bezug auf, was Gott dazu zu sagen hat. Aber eigentlich, auch wenn ich jetzt noch nie 40, 50, 60 war, denke ich, dass eigentlich unser ganzes Leben immer von Entscheidungen geprägt ist und geprägt sein wird. Wo offene Türen da sind oder wo uns Möglichkeiten vorhanden sind, müssen wir uns entscheiden. Oder wo wir vielleicht vor Tatsachen, vor Diagnosen gestellt werden, müssen wir uns entscheiden. Also in unser ganzes Leben ist eben davon geprägt, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Und dabei eben als Kinder Gottes, die in Gottesfurcht leben, uns die Frage stellen, was will Gott, was ich für eine Entscheidung treffe? Also was denkt Gott über meine Optionen, die ich habe oder nicht habe? Was will er, was ich tue? Und wie erfahre ich, was ich tun soll? Wie erfahre ich, was er von mir will? Damit hängt auch die Frage zusammen, was hat Gott uns versprochen, wie viel er uns über seinen Willen mitteilt? Also hat Gott uns versprochen, als seinen Kindern, dass er, egal in welchem Lebensbereich, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, er uns vorher sagt, was sein Wille, welche Entscheidung wir jetzt treffen sollen. Hat Gott das versprochen oder nicht? Wenn er es versprochen hat, was muss ich dafür tun? Wie finde ich es heraus? Wenn er es nicht versprochen hat, was kann ich dann von ihm erwarten? Und wonach sollte ich suchen? Und wonach ist mein Suchen vielleicht auch dazu vereitelt, sag ich mal, in die Irre zu gehen, weil Gott etwas Bestimmtes nie versprochen hat? Je nachdem, wie wir geprägt sind, wie wir in unserem Glauben geprägt und gelehrt sind, machen wir uns vielleicht, ich sag mal, das sind die besonders freiheitsliebenden Christen, was jetzt auch nicht per se jetzt ein negativer Begriff sein soll, aber vielleicht machen wir uns so ziemlich gar keine Gedanken über Gottes Willen, sondern gehen einfach fröhlich unseren Weg, treffen hier und da unsere Entscheidungen, ohne vielleicht oder in dem sogar vielleicht dieses Suchen nach Gottes Willen oder dieses Beten um Vorentscheidungen und das Gespräch mit anderen Geschwistern vielleicht sogar zu kurz kommt. Also da gibt es einen Freiheitsweg, wo wir von der einen Seite vom Pferd fallen können, aber es gibt genauso auch die andere Seite. Viele Christen leben, was diese Frage nach dem Willen Gottes angeht, in einer sehr verkrampften Weise. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass sie quasi in ihrem Leben permanent diese Angst haben, etwas falsch zu entscheiden und Gott dann zu enttäuschen, weil vielleicht wollte Gott ja, dass ich etwas anderes tue. Und das eben nicht nur in Bezug auf die Frage von, was ist Sünde, was ist nicht Sünde, sondern generell zu allen möglichen Lebensentscheidungen. Es gibt so diese Vorstellung von, es gibt so diesen idealen Weg Gottes für mein Leben und den muss ich gehen, damit ich Segen empfange. Und wenn ich diesen Weg nicht gehe, falle ich ja quasi aus seinem Willen und seinem Segen raus und habe dann Strafe zu erwarten. Wenn ihr nicht so lebt, das ist gut. Andere leben so, weil sie der Meinung sind, dass wir sozusagen bis ins letzte Detail immer diesen verborgenen oder diesen individuellen Willen Gottes ausleben und ausführen müssen. Wir wollen uns heute mit einer grundlegenden Wahrheit beschäftigen, wenn es zum Willen Gottes kommt, die vor allem eben für uns als Kinder Gottes ein riesengroßer Trost und auch eine Entlastung ist und uns in eine gesunde Freiheit führen kann und führen soll, wenn es um unser Leben geht, wo wir manche Dinge in unseren Händen halten, manche Entscheidungen treffen können und sollen, aber wo wir viele Dinge eben auch gar nicht beeinflussen können. Und da tut es eben gut und es ist notwendig, uns an folgende Tatsache zu erinnern. Ich will kurz eine Definition von drei Arten vom Willen Gottes machen, wie dieser Begriff verwendet werden kann oder verwendet wird. Zum einen finden wir in der Bibel, und das wird das Hauptthema heute Abend sein, Wir finden darin Gottes souveränen Willen. Und Gottes souveräner Wille geschieht immer, zu jeder Zeit, bis ins kleinste Detail. Gottes souveräner Wille sind seine Anordnungen, all diese Dinge, die er nach seinem Plan beschlossen hat und auch jetzt als König ausführt und tut. Und da gibt es keinen Bereich in unserem Leben oder auf dieser Welt, der davon ausgenommen ist. Was Gott will, das tut er. Er ist unabhängig, er ist frei und er hat auch die Macht, alles zu tun, was ihm gefällt. Wir finden aber in der Bibel nicht nur diesen souveränen Willen Gottes, also seine Anordnungen, die immer geschehen, sondern wir finden in der Bibel genauso auch Gottes moralischen Willen, also quasi seine Anweisungen an uns Menschen, quasi seine Anweisungen, was er von uns Menschen will, was wir tun und nicht tun sollten, seine Gebote, und die geschehen nicht immer. Das nennen wir Sünde. Es gibt sehr viele Dinge, von denen Gott gesagt hat, wir sollen sie nicht tun, also er will nicht, dass wir sie tun, oder genauso andere Dinge, zu denen er gesagt hat, er will, dass wir sie tun, aber das geschieht nicht. Warum? Weil wir Menschen eben zum einen Gott nicht gehorchen wollen, oft Gott nicht gehorchen können, also quasi seinen moralischen Willen können wir nicht ausführen, weil wir eben Sünder sind, weil wir dazu nicht in der Lage sind. Aber das ist die zweite Kategorie. Also weil es gibt Leid, es gibt Sünde in dieser Welt. Warum? Menschen tun nicht, was Gott von ihnen gefordert hat in seinen Geboten. Und dann gibt es noch, das ist die dritte Kategorie, Kategorie 2 und 3 werden wir uns Ende Oktober anschauen. Das ist die Frage nach Gottes individuellem Willen. Also quasi, was ist Gottes Plan für dein Leben, deins? Nicht für das von rechts, links, neben dir, sondern ganz genau für dich. Und damit aber einhergehend von, sagt Gott es dir. Sagt Gott dir, was er von dir will, was er nicht von dem rechts und links will, sondern einfach ganz konkret von dir. Wird er es dir offenbaren? Kannst du das erfahren? Wenn ja, bis zu welcher Grenze, bis in welches Detail, nur in den ganz großen und wichtigen Entscheidungen oder vielleicht gar nicht oder vielleicht nur dann, wenn Gott es will. Also wir merken, das sind verschiedene Rahmen, verschiedene Gattungen, in denen wir Gottes Willen begegnen. Und ich möchte eben heute mit uns, das habe ich auch mit der Jugend gemacht, diese Grundlage legen, bevor wir darüber nachdenken, was Gott von uns will oder was wir wollen oder wie wir bestimmte Details erfahren oder nicht, wollen wir uns damit beschäftigen, was Gott in seinem souveränen Ratschluss, in seinem königlichen Willen, so kann man das auch nennen, beschlossen hat und immer durchführt. Und diese Betrachtung führt uns, wenn wir zu Jesus gehören, in eine Ruhe, in eine Sicherheit, weil wir Gott besser kennenlernen und lernen, ihm immer mehr zu vertrauen. Wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir vielleicht Dinge, die für uns einfach nach Chaos aussehen oder nach Katastrophen, die uns willkürlich erscheinen oder wo wir das Gefühl haben, quasi, es ist außer Kontrolle. Es gibt auch diese Redewendungen. Und mit unseren Augen sehen wir darin quasi nicht einen Gott, der jetzt quasi jedes einzelne Detail führt und lenkt, auch wenn er das tut. Wir sehen auf dieser Welt Machthaber, egal in welcher Kategorie, die selbstsüchtige Ziele auf Kosten anderer verfolgen. Und wir merken aber genauso auch in unserem Leben, dass sich Sünde in jeden Lebensbereich hineinzieht und wir merken, dass wir auch mit unseren Entscheidungen und eben unserer Sünde zu hadern haben. Und vielleicht kennt ihr auch diese Gedanken von, hätte ich doch lieber das so gemacht, also eine andere Entscheidung getroffen, was wäre, wenn, hätte ich doch bloß nicht das gemacht? Je nachdem, wie schwerwiegend die Konsequenz einer Sünde auf dieser Welt ist, können wir ins Hadern kommen zu sagen, was habe ich da bloß mit meinem Willen entschieden? Was habe ich da bloß gemacht? Und genauso eben auch mit uns, dem Umgang, wie wir unseren falschen Entscheidungen, unserer Sünde ins Auge betrachten, spielt Gottes souveräner Wille eine riesengroße Rolle, der uns Frieden bringt, weil eben nicht deine und meine Entscheidungen das letzte Wort über unser Leben haben. Weil eben dein und mein Leben nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von richtigen und falschen Entscheidungen sind oder einfach irgendwelchen Entscheidungen, die wir getroffen haben und deswegen sind wir halt jetzt hier, sondern weil wir eben in der Schrift lernen, dass unser Leben von Gott geleitet wird, von Gott bestimmt und von Gott kontrolliert und regiert wird. Das bedeutet, weder meine richtigen oder falschen Entscheidungen haben das letzte Wort, sondern Gottes Plan. Und darüber hat er in der Bibel einiges gesagt, was sein Plan ist und wie er es ausführt. Wir bekennen diese Wahrheit, dass Gott als König regiert und nicht nur auf irgendetwas reagiert. Er bestimmt, er führt, er lenkt, er beschließt und er verordnet. Und je mehr wir verstehen, dass eben seine Hand in dieser Weise über unserem Leben und über diese Welt ist und dass alles, was geschieht, das Ausleben von seinem Ratschluss ist, je mehr wir verstehen, dass er uns in Jesus gesegnet hat aus Gnade, nicht nur dann, wenn wir das Richtige tun, sondern aus Gnade in Christus, dann werden wir Frieden und Freude bekommen und erfahren. Wir werden lernen, Gott für die Vergangenheit zu danken und ihm zu preisen, und wir werden lernen, die Zukunft aus seinen Händen anzunehmen. Und all das hängt aber eben damit zusammen, dass wir es glauben und bekennen, dass Gott der König ist, dessen Wille, sein souveräner Wille, seine Anordnung immer geschieht. Ich will jetzt im nächsten Teil, das war quasi die Hinführung zu dieser Thematik, ein paar der grundlegenden Bibelstellen anschauen, die dieses Handeln Gottes nach seinem souveränen Willen entfalten. Manche davon sind eine Erinnerung, manche davon vielleicht etwas unbekannter. Die erste der klassischen Stellen befindet sich im Epheserbrief in Kapitel 1. In Epheser Kapitel 1 finden wir in Vers 11, nachdem Gott durch Paulus beschrieben hat, dass eben Gott über einzelne Menschen nach seiner Auswahl in Gnade und Liebe beschließen kann, dass ihnen vergeben werden soll, dass sie zu Erben gemacht werden, dass sie ihn nicht einfach nur für seine Macht, sondern für seine Gnade preisen, führt er in Vers 11 folgende Wahrheit über Gott ein. Dort heißt es, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also dieser Vers macht deutlich, dass Gott einen Ratschluss gefasst hat, einen Plan, können wir sagen, der seinem Willen entspricht. Also Gott, ohne dass ihn jemand reinreden durfte, hat einen Plan, einen Ratschluss gefasst. Und nach diesem Ratschluss wirkt, also es heißt handelt, führt er aus, und zwar alles. Es gibt keinen Bereich dieser Welt, der davon ausgenommen ist. Alles führt Gott nach seinem Ratschluss aus. Wir können es mit folgendem Bild vergleichen. Ein Filmregisseur, der ein Skript schreibt, was geschehen soll, wie, in welchem Moment, wer reagieren soll, was sozusagen der rote Faden der Geschichte ist, wo dieser Film enden soll, was in den einzelnen Dialogen gesagt werden soll, das macht ein Regisseur in einem Film. Und demnach handeln all die Leute, die quasi drumherum das Setup aufbauen, ein bisschen einen Podcast angehört, wo es darum ging, deswegen ist das ein bisschen gerade in meinem Kopf so. Und nach diesem Skript müssen eben auch die einzelnen Schauspieler handeln. Er hat es vorgegeben und das läuft quasi aus. Das Gleiche sagt dieser Vers 11 über unsere Welt aus. Dieser Ratschluss, dass der Rat seines Willens ist, Gottes Skript, Gottes Plan, was geschehen soll und wo es hinführen soll. Und er wirkt alles nach diesem Ratschluss. Und dieser Ratschluss beinhaltet für, und das ist das, was Gott hier in dem Kapitel ausgeführt hat, für seine Auserwählten in Christus ewige Herrlichkeit, ewige Freude, ewiger Lobpreis für seine Gnade. Er beinhaltet ihre Vergebung, egal was sie tun. Er beinhaltet, dass er ihnen in Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Er beinhaltet, dass sie quasi ihn kennenlernen durften, dass sie ihn erkennen durften nach seinem Willen. Und er führt das in ihrem Leben aus. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja, Kapitel 46, beschreibt Gott sein Handeln mit folgenden Worten. Jesaja, Kapitel 46, Vers 8 bis 10. Erinnert euch daran und werdet fest. Nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und keiner wie ich. Und was beinhaltet jetzt, dass er Gott ist? Woran sollen wir uns erinnern? Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott erklärt und sagt, dass wir Menschen eine bestimmte Wahrheit, und das ist die Wahrheit, mit der wir uns heute Abend beschäftigen, dass wir etwas zu Herzen nehmen sollen. Wir sollen uns zu Herzen nehmen, dass Gott, bevor etwas geschieht, sagt, wie es ausgehen wird. Dass bevor etwas losgeht, Gott schon verkündet, was das Ende sein wird. In seinen Prophezeiungen, aber genauso in allem eben, was geschieht. Und wenn all diese Dinge geschehen, ist es nicht eine Art und Weise, wie von Gott weiß sozusagen die Zukunft und deswegen kann er sie davor sagen, sondern es geht hier nicht einfach nur um quasi Allwissenheit, also Gott weiß, was passieren wird, sondern Souveränität sagt, das, was passieren wird, ist das, was Gott wollte. Und das sagt er eben am Ende von Vers 10, mein Ratschluss soll zustande kommen, all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und Gott ist darin eben völlig unabhängig. Er weiß nicht nur das Ende, sondern das Ende ist das, was er will. Und genauso der ganze Weg zwischendrin. Im Propheten Daniel finden wir einen Mann, der sich diese Wahrheit zu Herzen genommen hat und der diese Wahrheit erkennen durfte. In Daniel Kapitel 4 finden wir folgende Worte von Nebukadnezar, mit denen er Gott preist, wofür er Gott anbetet. In Daniel Kapitel 4, den Versen 31 und 32. Da sagt Nebukadnezar, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das ist Souveränität. Es gibt zwar viele Menschen, die in Frage stellen, was Gott tut. Und ich verstehe genauso auch, dass wir, also die Psalmen verarbeiten auch die Frage von Gott, warum? Warum machst du das? Den Sinn sehe ich nicht. Und was ich gerade sehe und empfinde, ist Schmerz und Verlust und Leid. Und deswegen frage ich Gott, wenn alles aus deiner Hand kommt, warum das, warum so? Aber wir können zwar diese Fragen stellen, aber wir können es nicht ändern. Wir können, kein Wesen auf dieser Welt ist in der Lage zu sagen, Gott, das finde ich anders, ehrlich gesagt, besser und deswegen musst du es jetzt anders machen. Gott ist derjenige, der nach seinem Willen mit dem Herr des Himmels, also das ist die Schöpfung, das Universum, alles sage ich mal, außerhalb vom Menschen, und aber mit den Menschen, mit den Bewohnern der Erde tun kann, wie es ihm gefällt. Und niemand kann sich wehren und sagen, was tust du? Das Neue Testament sagt, wer hat seinem Willen widerstanden? Diese souveräne Allmacht Gottes, also dieses Handeln nach seinem Willen, das er tun darf und ausführt, was ihm gefällt und was er sich vorgenommen hat, beschreibt die Bibel bis ins letzte Detail. Das Buch der Sprüche sagt, das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von dem Herrn. Ein Prediger hat gesagt, an diesen Vers erinnert er sich immer, wenn er mit seiner Frau irgendein Glücksspiel spielt. Also er weiß, selbst wenn ich jetzt einfach zufällig irgendwas rausziehe, in meinen Augen ist es Zufall. Aber alle Entscheidungen, die für uns auch vielleicht zufällig aussehen, kommen von dem Herrn. Die Schrift lehrt, und wir gehen dazu in Matthäus Kapitel 10, dass Gottes Ratschluss und das Ausführen seiner Macht sich bis in die in unseren Augen unwichtigsten Lebensbereiche quasi auswirkt und erstreckt. Und ein Beispiel, das Jesus dafür genommen hat, waren Vögel, nämlich Sperlinge. In Matthäus Kapitel 10, das ist das Kapitel, in dem Jesus seine Jünger aussendet, um zu predigen, und ihnen aber auch genauso offenbart und erklärt, dass sie quasi, also dass ihre Botschaft nicht immer auf fröhliche Reaktion treffen wird, sondern dass sie auch genauso gehasst, verfolgt werden und leiden werden. Aber Jesus rüstet sie mit einer Tatsache aus, dass er zum einen dann ab Vers 26 immer wieder sagt, dass sich seine Jünger nicht fürchten sollen. Und der Grund, warum sie sich nicht fürchten sollen, beinhaltet verschiedene Wahrheiten. Zum einen sagt er, Menschen können euch körperlich wehtun, aber Gott bestimmt über euer ewiges Heil. So schlimm Leid und Folter auf dieser Erde aussehen kann, es ist zeitlich begrenzt. Das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen Menschen antun kann, ist, ich sage es mal, oder das könnte gipfelt darin, das Leben zu nehmen. Aber Jesus sagt, es gibt einen, der nicht nur über das irdische Leben verfügt, sondern der über das ewige Leben verfügt. Und darin haben Menschen, so viel sie beschließen und wollen, keinen Einfluss, keine Auswirkung. Gott ist derjenige, der retten kann, aber auch Seele als auch Leib verderben vermag in der Hölle. Und die zweite Wahrheit aber, warum Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ist nicht einfach nur, indem er jetzt erinnert, was können Menschen und was kann Gott, sondern das finden wir ab Vers 29. Jesus sagt, werden nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, einen Cent, je nach Übersetzung, verkauft. Und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Jesus sagt, es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind euch Menschen nicht viel wert. Da kriegt ihr für einen Groschen zwei Dinge. Das Beispiel, das Jesus wählt hier, sind, sagt, okay, zu der Zeit könnte man diesen zwei Vögel für einen Groschen kaufen, für einen Cent kaufen, also zwei bekommen. Und selbst diese Dinge, die in den Augen des Menschen, der Menschen, so unwichtig und wenig wert sind, funktionieren nicht ohne, Jesus sagt, ohne euren Vater, das heißt, ohne dass Gott es beschließt und lenkt. Und wenn er hiervon fallen, also quasi, und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Das heißt, selbst das, was euch nicht viel wert ist, damit ein Sperling stirbt und zu Boden fällt, muss Gott sein Ja und sein Amen dazu geben. Gott muss derjenige sein, der das jetzt zulässt und erlaubt. Und Jesus knüpft darin aber an und steigert es in Vers 30 und sagt, es gibt noch unwichtigere Details. Vers 30 sagt, an euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Es ist eine sehr unwichtige Sache, ob wir jetzt 3.625.004 Haare haben oder und zwei. Die Toleranz ist in diesem Sinne egal. Ich weiß, wenn man nur 15 Haare auf dem Kopf hat, tut jedes einzelne sehr weh, wenn es ausfällt. So vom Prinzip, ja. Aber Jesus sagt, schau mal, Zwei Sperlinge, die für einen Groschen kauft, fallen nur zur Erde, wenn Gott sein Ja dazu gibt. Jedes einzelne Haar in deinem Leben fällt nur dann zu Boden, wenn Gott sein Ja dazu gibt. So weit reicht seine Herrschaft. Gott ist es, der alles bis ins letzte Detail sieht und lenkt und führt. Und dabei, sagt Jesus in Vers 31, fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Wir als Kinder Gottes sind in Gottes Augen wertvoller als in diesem Sinne viele Sperlinge, aber wertvoller als die Tierwelt, wertvoller als alle möglichen anderen Dinge. Gott beschließt mit seinen Kindern, also an nichts, was Gott geschaffen hat, mit nichts geht Gott so besonders um und spricht ihm einen so hohen Wert zu wie seinen Kindern. Seiner Liebe, seiner Fürsorge, indem wie er sie beschenkt, was unsere Zukunft angeht, von der Jesus davor gesprochen hat. Und die Botschaft dazu ist, und das ist eigentlich immer das Fazit, wenn wir uns mit Gottes souveränen Willen beschäftigen. Auch wenn es nicht alle Fragen ausklammert, ist die Botschaft, fürchte dich nicht. Was in deinem Leben passiert, ist kein Zufall. Was in deinem Leben passiert, ist nicht einfach nur deine richtige oder falsche Entscheidung, sondern es ist dein Vater, der einen Plan hat und sein Ja dazu gegeben hat, der es so wollte und sieht und zählt. In Psalm 139 spricht David diese Wahrheit über sein Leben aus. In Psalm 139, Vers 16 heißt es: Psalm 139, Vers 16 sagt: Meinen Keim sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. David sagt, mit dieser Formulierung, meinen Keim sahen deine Augen, meint er von Beginn der Zeugung, also vom Startschuss seines Lebens an. Das hat Gott gesehen und mitbekommen. Aber er hat es nicht nur gesehen, sondern jetzt redet er von Gottes Ratschluss und sagt, in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Zwei Wahrheiten dazu. Zum einen, alle Tage waren schon eingeschrieben. Also Gott weiß über alles, was passiert. Und es ist nicht nur eingeschrieben, sondern sie wurden entworfen. Gott hat eine Skizze dafür gemacht, ein Skript, einen Plan gefasst. Er ist derjenige, der die Tage bildet, der die Tage ausführt. Jeden einzelnen unseres Lebens. Zu keinem Zeitpunkt in unserem Leben erleben wir einen Tag, den Gott nicht so wollte und beschlossen hat. Gott sieht es, Gott weiß es und er ist derjenige, der sie entworfen hat, bevor auch nur irgendetwas davon da war. Psalm 135, blättern ein bisschen zurück, Vers 6 und 7, dort heißt es: Alles, was dem Herrn gefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Der Dünste aufsteigen lässt vom Ende der Erde, der Blitze macht zum Regen, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern, der die Erstgeborenen Ägyptens schlug vom Menschen bis zum Vieh, Zeichen und Wunder sandte in ihre Mitte. Dieser Psalm lehrt uns das und erfasst es groß. Also quasi Gottes Gewalt reicht nicht nur über Sperlinge oder unsere Haare oder unser Leben, sondern über die gesamte Natur und über die gesamte Schöpfung. Gott ist derjenige, der tut, was ihm gefällt, der diese Welt führt und leitet selbst, als Beispiel wird hier das Wetter genommen, in allem. Es geschieht nicht einfach als ein Ablauf, den Gott irgendwie angestoßen hat und jetzt hört er halt nicht mehr auf, bis Jesus wiederkommt, sondern das, was passiert, ist das, was Gott tun wollte und was Gott getan hat. Unser Leben ist in seiner Hand, die Natur ist in seiner Hand. Und Psalm 33, ich nehme das als ein Beispiel raus, sagt genauso, dass auch die Nationen in seiner Hand sind. Psalm 33, Vers 10 sagt, der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn besteht ewig, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Auch Völker mit ihren Oberhäuptern und anderen Zusammenhängen können sich Dinge vornehmen, Dinge beschließen, Dinge planen und tun. Derjenige, der entscheidet, was davon umgesetzt werden kann und was nicht, derjenige, der die Pläne zunichte macht oder auch vereitelt, ist Gott. Gott hat die Kontrolle über alle Völker auf dieser Erde. Im Großen bis ins Kleine zu allen menschlichen Entscheidungen. Sprüche 16, Vers 9 sagt, das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 21, Vers 1 sagt, Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Wir merken, und deswegen habe ich all diese Bibelstelle aufgeführt und ausgewählt, dass Gott die Kontrolle als König über alles hat. Natürlich sehen wir in unseren Augen, dass wir Menschen Dinge tun, Dinge wollen, Dinge lassen, zu Dingen Ja sagen, zu Dingen Nein sagen. Und dass diese Dinge manchmal große und kleine Konsequenzen mit sich bringen. Aber auch wenn uns verborgen ist, was Gottes Ratschluss dazu ist, lehrt uns die Bibel, und deswegen bekennen wir diese Wahrheit, dass sein Ratschluss in allen Entscheidungen der Menschen ausgeführt wird, egal was sie tun. Wer das ein bisschen weiter denkt, kommt zu einer sehr brisanten Frage, die auch in der Bibel aufgegriffen wird. Was ist dann mit dem Bösen? Hat Gottes Ratschluss das Böse bestimmt, angeordnet? Was lehrt die Bibel zu dieser Frage, die hier mit in den Raum geworfen wird? Und vor allem, darin gehört ja dazu, wenn Gott unsere Schritte und Entscheidungen lenkt, so wie es ihm gefällt, warum werden Menschen für ihre Sünde zur Rechenschaft gezogen? Also wenn Gott derjenige ist, der Dinge beschließt und anordnet und alles so geschieht, wie er es wollte, warum kann er dann Menschen immer noch in ein Gericht ziehen und sie dafür anklagen und verurteilen, dass sie Dinge falsch gemacht haben, wenn sie doch eigentlich seinem Ratschluss entsprochen haben? Diese Frage wird in Römer Kapitel 9 aufgegriffen, und ihr dürft dazu gerne Römer Kapitel 9, Vers 19 aufschlagen. Davor hat Gott erklärt, dass er zum einen dem gnädig sein darf, dem er gnädig sein will, so wie er es beschlossen hat. Er hat niemals versprochen, dass alle Menschen seine ewige Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Vers 16 sagt, es liegt nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem erbarmenden Gott. Also es liegt nicht daran, was ein Mensch will oder nicht will oder wohin ein Mensch läuft oder nicht läuft, wenn es um Gottes Gnade geht, sondern es geht darum, wem Gott sich entscheidet, seine Gnade zu geben. Und er darf eben genauso auch einen Pharao, der als ein Beispiel dafür steht, für viele Menschen, jemanden erwecken, um seine Macht zu erweisen. Vers 18 sagt, so denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Wo Gott es will, und das ist sein souveräner Wille, erfährt ein Mensch eine Gnade, die zum ewigen Leben führt. Und wo Gott es will, erfährt ein Mensch die Verhärtung in seiner Sünde und seiner Ablehnung gegenüber Gott, in der wir alle geboren werden. Und jetzt kommt die Frage, die ich eben erwähnt habe in Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, also Gott weiß, was jetzt eine logische Reaktion und Frage darauf ist. Warum tadelt er dann noch? Und tadeln meint eben, jemanden zurechtweisen und strafen. Das ist tadeln. Warum macht Gott das dann? Wenn alles so ist, nach seinem Willen passiert das oder das, warum tadelt er Menschen, klagt sie an für ihre Sünde und verurteilt sie? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Okay, hier hat jetzt jemand verstanden, was Gott beschlossen hat, wird geschehen. Wir können daran nichts ändern. Wenn wir daran eh nichts ändern können, warum werden wir verantwortlich gemacht? Das ist die logische Schlussfolgerung und die Frage, die Gott hier hört und beantwortet. Die Antwort darauf ist ein Geheimnis, eine Grenze von dem, was Gott uns sagen wollte und nicht sagen wollte. Die Antwort darauf ist: Wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen: Warum hast du mich so gemacht? Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Die Antwort, und es ist wichtig, dass wir deswegen dabei stehen bleiben, ist: Es steht Gott zu, was er mit welchem Menschen machen will. Weil wir Geschöpfe sind und er Schöpfer, ist er uns keine Rechenschaft schuldig, wie das zusammengeht. Und deswegen gibt er das auch nicht. Sondern, was wir eben in der Schrift finden, ist, dass Gott souverän nach seinem Ratschluss handelt und dass dieser Plan auch das Böse mit einschließt, aber dass Gott das Böse nicht verursacht, nicht dazu versucht und auch nicht dafür verantwortlich ist, sondern dass das wir Menschen sind. Das ist das, was die Bibel dazu sagt. Trotz seinem souveränen Willen hat Gott beschlossen, uns Menschen für seinen moralischen Willen und wie wir uns dem unterordnen oder auch nicht, zur Rechenschaft zu ziehen als Geschöpfe. Gott ist es, der Menschen und wir, also quasi die Bibel lehrt, dass Versuchung von uns kommt. Aufgrund unserer Begierde werden wir versucht und gelockt. Wir sind es, die diese Situationen verursachen und wir sind es, die dafür verantwortlich sind, wenn wir sündigen, nicht Gott. Er wird dafür Menschen zur Rechenschaft ziehen, aber diese Dinge geschehen quasi, überraschen Gott nicht. Diese Dinge sind nicht quasi ein notwendiges Übel in seinem Plan, sondern sie sind Teil seines großen Planes, dass alle Dinge ihn verherrlichen sollen. Sowohl sein Umgang in Gnade auf unsere Sünde, als auch sein Gericht im Umgang auf unsere Sünde. Auf Sünde. Das ist Teil von Gottes Plan. Wir finden das ausgeführt zum einen bei Jesus, und ich will hier an etwas erinnern, was wir uns in der allerletzten Josefspredigt angeschaut haben. Wenn wir im Alten Testament die Stelle gelesen haben, in 1. Mose Kapitel 50, Vers 20, und damals auch eben den Bezug geschaffen haben, worauf es hinführen soll, nämlich auf die Kreuzigung Jesu, dass Judas Jesus verleugnet, verraten hat, war böse und dafür wird er zur Rechenschaft gezogen. Dass Pilatus Jesus zur Kreuzigung übergeben hat, dass das Volk geschrien hat, kreuzige ihn. Alles, was Menschen in diesem Ereignis getan haben, war böse, aber es war Gottes Plan. Es war Gott, der wollte, dass es so kommt, um dadurch Rettung zu schaffen. Und das haben wir eben als Grundwahrheit, als Startschuss in die Bibel, in 1. Mose Kapitel 50. Dort sagt Josef über sein Leben, das auf Jesus hinweist: Ihr zwar, also seine Brüder, hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es, und dieses es bezieht sich auf das Böse, gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Dass die Brüder neidisch und eifersüchtig auf Josef waren, war falsch. Dass sie ihn verkauft haben, war falsch. Alles, was Menschen in Josefs Leben angetan haben, war wirklich Sünde und hat Gottes moralischem Willen widersprochen. Aber Gott hätte zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, hätte zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, einzugreifen oder das zu unterbrechen. Aber er wollte, dass all diese kleinen Details im Leben Josefs letztendlich zu etwas Gutem beitragen. Nämlich, die Formulierung ist, dass ein großes Volk am Leben erhalten wird. Und das ist es genauso, was Gott in Christus für seine Gemeinde macht. Alle möglichen Entscheidungen, alles Böse, das wir tun oder das andere Menschen tun, macht Gottes Plan nicht kaputt, sondern ist ein Teil seines Plans, dass er am Ende ein großes Volk aus Gnade am Leben erhält und sie seine ewige Herrlichkeit genießen und sehen dürfen. Und darin schließt quasi, oder in diesem Sinne schließt sein Wille das Böse mit ein, ohne es zu verursachen, zu versuchen oder verantwortlich dafür zu sein. Das ist ein Geheimnis, das uns verborgen ist, aber gleichzeitig eine Wahrheit, die für Gottes Kinder zu ihrem Heil, zu ihrem Leben führt. Und jetzt, nachdem wir quasi diese Grundlage über alle Lebensbereiche gelegt haben, die Gott bestimmt, leitet und kontrolliert, sagt die Schrift genauso ganz, ganz viel darüber, was Gottes Wille für sein Volk in Jesus ist. Gottes Wille und sein Ratschluss für seine Kinder, das große Ende, also wir haben ihn ja in Jesaja gelesen, der am Anfang das Ende verkündigt. Gott hat das Ende verkündigt. Gott hat gesagt, wo es enden wird. Und Gott hat genauso gesagt, was er mit seinen Kindern tun wird auf dem Weg dorthin und am Ende. Für seine Kinder führt sein Ratschluss immer zu seiner Anbetung in Gnade. Das wird am Ende stehen. Als Fazit unseres Lebens wird stehen, dass wir Gott für seine Gnade preisen, trotz und in all unseren falschen, sündigen Entscheidungen. Für seine Kinder wird Gottes souveräne Wille immer zur Gemeinschaft mit ihm führen, dass wir ihn erkennen und immer mehr kennenlernen und dass wir dieses Ziel erreichen werden, dass Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit schauen sollen. Das ist sein Wille, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Für seine Kinder wird sein Plan immer zur Rettung führen, zur Heiligung führen und in allem zu unserem Besten dienen. Das ist das, was Gott über seinen Willen in unserem Leben als Kinder Gottes verordnet und offenbart hat. Wir erfahren nicht immer die Hintergründe und die Zusammenhänge, warum Gott wie was macht und warum er es nicht anders macht. Aber wir haben erfahren, dass er mit allem einen guten Zweck verfolgt und dass nichts, was wir tun oder erleben, außerhalb seiner Kontrolle und seines guten Planes für uns ist. Vor 400 Jahren haben Christen in einem Katechismus eine Antwort zu diesem Thema folgendermaßen formuliert. Die Frage war, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Also die Vorsehung Gottes ist quasi das Ziel oder sein Plan, den er durch seinen souveränen Willen erreicht und ausführt. Und die Antwort macht es in wunderschöner Weise deutlich. Also was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Also was wir auch im Leben erleben, es kommt aus Gottes väterlichen Hand, der es geplant, beschlossen hat und der es nach seinem Willen ausführt. Als Ausblick auf das, was wir in ein paar Wochen zu Gottes moralischem und individuellen Willen anschauen werden, will ich Folgendes sagen. Wir wissen jetzt oder haben in Erinnerung gerufen, dass Gott ein König ist, der tut, was ihm gefällt nach seinem Plan. Das nimmt uns nicht die Herausforderung ab, dass wir in unserem Leben vor Optionen stehen. Dass wir in unserem Leben die Pflicht haben, wo wir sagen, okay, entweder macht man das jetzt so oder entweder macht man das jetzt so. Also wir sind in unserem Leben vor Entscheidungen. Aber dieses Wissen über das, was wir gerade angeschaut haben, nimmt uns die Sorge davor, in unserem Leben an einen Punkt zu kommen, wo Gott uns nicht haben will. Welche Optionen auch vor uns liegen, wie wir uns entscheiden, wir sind immer da, wo Gott uns haben will. Jeder Tag wurde von ihm entworfen, bevor er da war. Und jeder Tag wird für seine Kinder zu dem Ziel beitragen, Christus ähnlicher zu werden, bei ihm zu sein und dafür anzubeten. Wenn wir an Jesus glauben und zu ihm gehören, dann können wir nichts tun, gar nichts, was diesen gnädigen Plan Gottes für unser Leben kaputt macht. Wenn Gottes Ratschluss beinhaltet, mir als seinem auserwählten Kind und Teil seines Volkes ewiges Leben zu geben, dann gibt es keinen Schritt, den ich gehen kann, selbst wenn er auf dem falschen und bösen Weg ist, der nicht doch im ewigen Leben enden wird. Ich erinnere daran, das ist auch aus dem Skript zu Josef. Die Brüder Josefs haben ihn wirklich gehasst, waren wirklich neidisch auf ihn, wollten Josef wirklich weghaben. Also eigentlich haben sie alles dafür getan, dass ihr Leben eigentlich den Bach runtergehen und von Gott gerichtet werden sollte. Egal welche Entscheidung sie getroffen haben, egal welche Sünde sie getan haben, am Ende sind sie am Leben geblieben und wurden gerettet. Und das ist ein Schatten und ein Bild auf das, was Gott mit seinen Kindern macht. Wer hat seinem Willen widerstanden? Egal, was du und ich tun, wenn wir zu Christus gehören, wird am Ende unseres Lebens Gottes große Rettung, seine Gnade und seine Herrlichkeit stehen. Egal, was wir tun, das bekennen und das glauben wir. Und das gibt uns die notwendige Ruhe, zum einen die Vergangenheit, Gott für die Vergangenheit zu danken und trotzdem zu preisen. Wenn wir auf unsere bisherigen Entscheidungen zurückschauen, welche sie auch sind, ja, wir dürfen eine ehrliche Reflexion machen von, das war nicht gut, das war Sünde, das war ungehorsam, das will ich nicht tun. Aber ich darf zurückschauen und frei davon sein, mich selbst zu plagen oder Vorwürfe zu machen. Warum? Weil es ein Teil davon war, dass Gott mir in Christus gnädig sein wollte. Weil es ein Teil davon war, dass Gott in Christus dafür gestorben ist und dass sich seine Gnade eben darin sehen soll, wie er mit mir umgeht, trotz allem, was ich verbockt habe. Und diese Wahrheit, die macht uns genauso eben frei zu sagen, Gott, was auch in Zukunft kommt, ich kann dir vertrauen. Welchen Schritt ich auch gehe, du gehst mit und du leitest und du führst mich. Und wenn wir das glauben und, kleiner Spoiler, also ich nehme schon mal vorweg, was in ein paar Wochen kommen wird. Jetzt habe ich mir bei der Spoiler-Erklärung den Faden verloren. Mann, das, was ich sagen wollte, war gut. Es macht mich auch frei davon, in Zukunft immer schon im Vorfeld über alles irgendwie Bescheid wissen zu müssen. Was Gott für uns will, ist eben nicht, dass wir jedes Detail erfahren, bevor wir etwas entscheiden, sondern was Gott will, ist, dass wir ihm vertrauen, während wir unseren Weg gehen. Befiehl dem Herr deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es recht machen. Unsere Aufgabe ist, anbefehlen, hoffen, ihm vertrauen, danach handeln, seinem Wort entsprechend und dann bekennen, dass das, was passiert ist, von ihm geführt und geleitet wurde. Das ist das, was Gott grundlegend von dir und mir will. Und Jesus hat uns im Gebet des Vaterunsers so vorgebetet oder diese Wahrheit so gebündelt, das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gottes Wille geschieht, egal ob du das betest oder nicht. Aber wenn wir beten und sagen, dein Wille soll geschehen, was sagen wir? Wir bekennen seine Autorität. Wir bekennen unser Vertrauen und sein Hoffen darauf, dass wir es aus seiner Hand empfangen. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist es, was wir im Gebet darin zum Ausdruck bringen, wenn wir uns darunter demütigen, dass er Gott ist und wir eben nicht. Ja, was gesagt werden sollte, wurde gesagt. Okay, ich will das jetzt nicht auch unnötig noch weiter aufdröseln oder in die Länge ziehen. Ich bin am Ende meines Skriptes angekommen. Aber ich denke, die Botschaft wurde verstanden und ist rübergekommen. Da möchte ich euch einladen, Gott gemeinsam dafür im Gebet zu danken, das zu äußern. Ihr dürft dafür gerne aufstehen und ich würde mich freuen, wenn 2, 3 Leute laut beten und dann bete ich zum Abschluss.